Ja, hallo, guten Tag. Ich bin heute wieder im Studio zur Aufnahme meines nächsten Podcastes und habe heute einen Gast, den ich persönlich noch nicht kenne. Wir haben uns heute das erste Mal gesehen. Ich begrüße hier Rainer Osnowski, den Erfinder und Geschäftsführer der Lit Cologne. Guten Tag, Herr Osnowski.
Schönen guten Tag, Herr Kusiski.
Ja, ich freue mich, dass Sie heute hier sind und dass wir uns kennenlernen und dass wir über verschiedene Themen, die sich im Laufe des Gesprächs entwickeln, miteinander reden können. Zunächst einmal würde ich gerne mal ein bisschen was über Sie wissen. Vielleicht können Sie ein bisschen erzählen, wie kommt man darauf, eine Lit Cologne zu gründen?
Ja, die Lit Cologne ist eigentlich ein Kind, das sich schon lange angebahnt hatte im Bereich dessen, dass damals ein Geschäftsführer bei der Meyerschen Buchhandlung in Köln, der Werner Köhler, und ich, wir haben einige kleine Projekte zusammen erarbeitet und haben gerade im literarischen Bereich bei Buchpräsentationen oder bestimmten anderen Formaten im Bereich den Menschen, die Bücher nahebringen. Das war in Köln eine sehr, sehr fulminante Reihe, die hieß Köln liest. Also ein einfacher Titel, aber Untertitel: Prominente lesen aus ihren Lieblingsbüchern. Und dann waren in der Meyerschen Buchhandlung, ich glaube insgesamt waren es dann unterm Strich 30, 35 Prominente. Die haben tatsächlich nur ihre Lieblingsbücher vorgelesen, außer Alfred Neven-Dumont, der hat sein eigenes Buch vorgelesen. Alle kamen unentgeltlich und das Geld, was dann über die Eintrittsgelder kam, wurde gesammelt. Dann sind wir auf die Stadt Köln zugegangen und haben gesagt, hier, liebe Stadt Köln, ihr wollt doch mit euren Bücherbussen sparen, ihr habt wenig Geld. Hier haben wir Summe X, 50.000 Mark waren es, glaube ich, damals.
Eine Menge Geld. Ne?
Eine Menge Geld. Wenn ihr die gleiche Summe nochmal dazu tut, dann geben wir euch das Geld. Und so ist es passiert. Und das war so einer der Wegmarken dahin, dass Werner Köhler und ich uns immer weiter darüber auseinandergesetzt haben, warum ist es im Bereich der Filmpräsentation, der Theaterpräsentation, ne? Man denke an Cannes, man denke an die Berlinale, die großen Theaterfestivals, die es gibt. Warum wird das so wertgeschätzt und warum präsentiert sich die Literatur immer noch so im Hinterstübchen?
Eigentlich ja nur in Frankfurt, jetzt Leipzig in der Buchmesse. Das ist das einzige dieses Format, ne?
Oder ja, als Messe. Ja. Aber wenn Sie jetzt ein Buch schreiben und dann oder damals geschrieben hätten und das Buch dann gerne präsentiert hätten, dann wären Sie in eine Buchhandlung gegangen natürlich. Mhm. Ne? Da wären 20, 30 Leute. Der engagierte Buchhändler hat das mehr oder weniger gut gemacht, aber es ist halt ein Rahmen, der halt anders ist als bei den großen Festivals, die Kultur präsentieren. Und wir haben gesagt, das Buch ist ja oft die Grundlage für alles. Das Buch ist oft die Grundlage für ein Drehbuch, woraus ein Film wird, für Theaterstücke, wo große Präsentationen im Theater stattfinden, etc. Und da wollten wir einfach einen anderen Schwerpunkt setzen und sagen, das schaffen wir im Bereich Literatur aus. Auch wir rollen einen roten Teppich aus. Wir haben einen ganz anderen Gedanken der Präsentation und wir versuchen vor allen Dingen die Schwellenangst runterzunehmen.
Und das war erfolgreich, wie man sieht, ne? Bis Corona kam.
Ja, und 20 Jahre haben wir das dann aufgebaut. Dann im zweiten Jahr kam dann der Kollege Edmund Labonté noch dazu. Da waren wir zu dritt und haben das sukzessive aufgebaut. Vor allen Dingen mit dem enormen Rückenwind des Publikums hier in Köln. Dass das im ersten Jahr, wir konnten es ja kaum glauben. Meine Frau rief mich damals an und sagte, du musst unbedingt zur Domplatte kommen. Da hatten wir eine Domlesung. Eine Lesung im Kölner Dom gab es noch nie vorher. Und das war eintrittfrei, weil da darf man keinen Eintritt nehmen. Das heißt, wir wussten überhaupt nicht, kommen da 5 Leute, kommen da 10? Wie viel kommen da? Und da standen dann 5.000 bis 6.000 Menschen geordnet. Weil wir hatten extra Sicherheitskräfte engagiert, weil wir dachten, das gibt ja einen Riesenkampf. Gar kein Chaos. Der Kölner, die Kölnerin, die stellten sich an, diszipliniert, runter bis zum Rheinufer. Und wenn ich das erzähle, kriege ich heute noch Gänsehaut. Und wenn ich auch noch die Fotos sehe, die jetzt gerade zum 20-jährigen Jubiläum überall noch mal veröffentlicht wurden. Das war schon beeindruckend, wie die Kölnerinnen und Kölner das angenommen haben, direkt von Anfang an. Ja, wir wollen diese Art der Präsentation von Literatur. Wir finden das interessant, wenn Leute vorlesen, aber auch, und das haben wir dann eben nochmal sehr ausgefeilt präsentiert, auch wenn es dann das Gespräch mit dem Autor, mit der Autorin gibt. Weil das gibt mir den Mehrwert. Das Buch lese ich zu Hause, aber ich habe dann ein bisschen mehr. Warum, weshalb, was hat er für eine Biografie, was erzählt der für Geschichten, wie sympathisch ist er im Kontext, wie denkt er politisch etc. Und ja, ich glaube, der Erfolg der Lit Cologne ist sicher A, unsere gute Idee, aber ist B, auch der gute Standort Köln.
Ich habe einige der Veranstaltungen sehen dürfen. Also meine Frau ist Italienerin, die ist noch mehr interessiert an Büchern als ich. Und natürlich, wenn Italiener kamen, das Thema Mafia hat mich als Polizeibeamter natürlich sehr interessiert. Und ich kann das nur bestätigen, wenn man die Menschen dann kennenlernt und wenn man dann in der kurzen Zeit dieser Gespräche mal hört, was hat sie dazu getrieben, was erleben sie oder unter welchen Umständen leben sie. Dass sie jeden Tag ihr Hotel wechseln, die haben ein völlig anderes Leben, weil sie Bücher schreiben, die Wahrheit sagen, die auf Missstände hinweisen und sie sind einer ständigen Gefahr. Und dass auch die Staatsanwälte aus Neapel, die da waren oder andere in den Bereichen, das war für mich schon sehr prägend und ich bin da persönlich sehr dankbar, dass ich das hier erleben durfte in Köln. Ich glaube, sie haben da wirklich etwas geschaffen. Ich weiß nicht, ob sie von Anfang an damit gerechnet haben, dass sie in 20 Jahren dann hier sitzen und so eine Marke entwickelt haben. Das geht ja nur mit den Menschen, aber es geht auch nur mit Menschen, die den Mut haben, sowas zu entwickeln. Man muss ja Macher dabei haben. Das sind sie ja dann vermutlich auch. Sie sind nicht jemand, der fragt, was nicht geht, sondern der fragt, was geht.
Ja, vor allen Dingen, mir war von Anfang an wichtig, dass wir nicht, und das ist nochmal das, was die Lit Cologne, glaube ich, auch einzigartig in Deutschland macht, dass wir nicht am Fliegenfänger der Kulturpolitik einer Stadt oder eines Landes hängen. Sondern dass wir haben von vornherein gesagt, entweder schaffen wir das, wir probieren das 3 Jahre aus. Wenn es sich trägt, wenn es sich rechnet, dann machen wir weiter. Wenn nicht, war das eine schöne Idee, die aber wenn nur mit Subventionen auskommt und das heißt dann wieder, Stichwort Roberto Saviano, wenn wir den einladen, dann könnte eventuell eine Kulturverwaltung sagen, findet ihr das nicht zu gefährlich und die Mafia und wie auch immer. Das heißt, wir wollten unser Ding zeigen. Wenn unser Ding erfolgreich ist, toll, dann sind wir es. Aber wenn unser Ding dann nicht erfolgreich ist, dann können wir uns nicht zurückziehen und sagen, ja, es war aber die Kulturverwaltung schuld. Wir wollten es selber zeigen, entweder scheitern oder erfolgreich sein. Und das haben wir tatsächlich bis jetzt, bis Corona quasi, haben wir das
Ganze Verantwortung übernommen dafür, ja.
Ja, und es gibt natürlich Berührungspunkte mit Kulturverwaltung oder es gibt Berührungspunkte mit bestimmten Institutionen. Das ist ja auch richtig. Das muss ja auch in der Stadt so sein. Aber es ist eben nicht so, dass die Kulturinstitutionen, die es gibt jetzt auch im Bereich der Literatur, wie Literaturhaus, die eine hervorragende Arbeit machen hier in Köln und andere, die sollen aus dem Kulturetat profitieren. Die sollen in dem Bereich tatsächlich unterstützt werden. Wir sind ja da schon längst rausgewachsen. Wir sind ja nicht, weil ich es mache, ich versuche das so neutral wie möglich auszudrücken. Wir sind ja mehr als Kultur im eigentlichen Sinne.
Im engeren Sinn, also ein weiterer Kulturbegriff.
Ja, und für uns, ich glaube, das, was die Lit Cologne gezeigt hat, ist, dass Kultur wirklicher Standortfaktor ist. Das heißt, wenn sich Unternehmen hier ansiedeln, es gibt ja diesen seit Jahren immer breitgetreten werdenden Begriff der Kreativwirtschaft. Und wenn man den ernst nimmt, da sind wir sicher ein profunder Vertreter und dass jetzt die Bestätigung, dass der Rat der Stadt Köln beschlossen hat, wenn es denn sein muss, dann soll die Lit Cologne unterstützt werden, aber aus dem Bereich der Wirtschaftsförderung.
Also Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, dass das eine eigene Leistung ist, dass das ein eigenes, auch die Verantwortung da ist. Aber ich würde trotzdem sagen, auch als Politiker, also als kommunaler, vielleicht Oberbürgermeister demnächst, aber auch als Landespolitiker, natürlich kann Kulturpolitik sich da überhaupt nicht rausziehen. Das ist schon wichtig, und da geht es nicht nur um Geld, es geht auch um mentale Unterstützung, es geht um das Stärken solcher Initiativen, um sie öffentlich zu machen und auch mit einem breiten Kreuz davor und dahinter zu stehen. In der besonderen Situation jetzt Corona, da muss man gucken, wo bekommt man dann die Mittel her, weil das hat keiner von uns, hat dafür eine Lösung gehabt oder hat damit gerechnet, dass das so kommt. Das betrifft ja alle Bereiche. Das betrifft Sie mit Ihrem großen Event, aber es betrifft auch die Solo-Selbstständigen, die kleinen Künstler, die Techniker. Ich habe vor kurzem hier mit Stefan Brinks gesessen. Die 5 Musiker oder 4, die da vorne stehen, die können das einigermaßen überbrücken. Aber was ist mit den Technikern? Ja. Was ist mit den vielen Leuten, die auch bei Ihnen jetzt keine Arbeit haben? Was die ganzen Event-Institutionen, die dahinter stehen, die Agenturen, die Karten verkaufen. Da hängt ja ein ganzer Apparat dahinter und der ist immer unsichtbar und da muss man sich auch dann drum kümmern und da muss man Lösungen für finden.
Absolut.
Ja. Und das ist, wie gesagt, deswegen ist es richtig, wenn Sie sagen, das machen wir alleine, das ist unser Ding, das haben wir so entwickelt, wir müssen auch die normalen Probleme lösen, aber in so einer Situation, da glaube ich, müssen wir alle zusammenstehen und da muss auch Köln, auch das politische Köln ein deutliches Signal sagen, Lit Cologne ist uns wichtig, große Events, die Hallen, Längstes Arena, das sind alles so Leuchttürme, wenn wir die nicht hätten. Ich glaube, viele ihrer Veranstaltungen finden da auch statt. Wenn das nicht mehr da wäre oder in Schwierigkeiten geraten würde oder gerät jetzt, das tut's ja, dann hat Politik auch eine Verantwortung.
In jedem Fall. Und vor allen Dingen, weil es so eine Ausnahmesituation ist. Und man sieht ja, wie beispielsweise, da wird eine Lufthansa mit 700 Millionen oder soll
Milliarden.
7 Milliarden unterstützt werden. Die Problematik darin ist dann, dass dann, bevor es jetzt zur Einigung vielleicht kommt, wird dann von anderer Ebene gesagt, erstmal werden 20.000 Leute rausgeschmissen. Dann wird überhaupt nicht mit dem Verhandlungsding, wenn Sie jetzt Oberbürgermeister wären und so ein, sagen wir mal, so ein Verantwortungskosmos hätten, dann würden Sie doch das an bestimmte Bedingungen knüpfen, so wie jetzt bei dem Konjunkturpaket tatsächlich die SPD mal eine richtige Entscheidung getroffen hat und gesagt hat, nur die E-Autos, nicht die anderen. So muss man doch bei der Lufthansa sagen, pass auf Leute, ihr kriegt die Kohle, damit ihr da auch überlebt, aber alle Inlandsflüge werden gestrichen. Das ist mal ein Zeichen, was in die Zukunft weist. Und darunter machen wir es nicht. Wenn nicht, dann bitteschön, dann eben nicht. Aber das muss doch einhergehen damit in den Verhandlungen. Und so sehe ich das auch bei der Kultur. Da kommen jetzt nach und nach Pakete. Aber wenn man sieht, jetzt, man muss ja schon dankbar sein, 1 Milliarde kommt in den vom Bund über Frau Grütters in den Kulturbereich. Da sind wir mal gespannt, wie viel da tatsächlich beim kleinen Techniker ankommt. Ne? Ja. Und wie Sie schon richtig sagen, 7 Milliarden, nicht 700 Millionen, sondern 7 Milliarden bei Lufthansa, bei einer Firma und dann für den gesamten Kulturbereich, wo so viele Menschen arbeiten, 1 Milliarde. Das heißt, wir sind noch längst nicht so weit, dass wir Kultur flächendeckend als Standortfaktor und als systemrelevant begriffen haben.
Kritische Infrastruktur, kann man auch sagen. Ja, nein, aber das ist für eine Stadt wie Köln oder wir sehen ja über Köln hinaus das Rheinland. Wir sind der Leuchtturm im Rheinland oder wir wollen es sein. Wir sind in der Mitte von Europa. Wir leben in einem Land mit 17 Millionen Menschen. Wir sind Schnittpunkt von Verkehrslinien. Und wir sind Kultur. Ja. Metropole. Also wir haben diese Stadt hat 2000 Jahre Kulturhistorium und vor allem eine Mischung aus ganz Europa. Also ich sage immer, meine Frau ist Italienerin und wir leben in der nördlichsten Stadt Italiens. Das ist so ein Klischee, aber es stimmt in vielen Bereichen. Nicht nur, weil hier sehr viele Restaurants sind, sondern weil auch die Lebensart darüber kommt. Und eigentlich ist Köln ja ein Schmelztiegel von Nationen und das da ist Kultur ein wichtiger Zusammenhalt dafür. Über Kultur findet man sich auch, wenn man die gleiche Sprache nicht spricht, aber man lernt dafür drüber, man lernt die anderen Sachen kennen. Ich habe das extrem erlebt bei der Diskussion oder bei den schrecklichen Ereignissen um den NSU. Ich war ja im Landtag im NSU-Ausschuss und ich habe dann auch über Kultur durch das Schauspielhaus jetzt die Lücke und solche Sachen. Das sind alles kulturverbindende Instrumente, um Menschen klarzumachen, was da eigentlich im Hintergrund passiert. Oder auch die Rassismusdebatte. Ich habe mit einer jungen Kölnerin hier über das Thema gesprochen. Da zeigen ja ein Finger zeigt auf jemand anders, aber vier auf seinen selber zurück. Man muss ja das als eigene Aufgabe. Und ich habe das in meinem ganzen Leben immer über Kultur, über Musik, über Bücher. Also Bücher haben mich persönlich, ich komme aus einer Generation, ich bin jetzt knapp über 60, für uns war es noch völlig normal, Bücher zu lesen. Ich hoffe, das kommt wieder und es kommt auch durch solche Aktionen oder durch solche Events, wie Sie das machen. Aber es gibt so verschiedene Bücher in meinem Leben, die mich massiv auch geprägt haben.
Welche waren das?
Also das Prägen, eine Sache, die sehr frühzeitig Michael Holzbach zu Fuß und umsonst durch Deutschland. Das war in den 70er Jahren, das habe ich damals gelesen, das war lange vor Harpe Kerkeling, das war lange vor diesen hier Jakobsweg-Geschichten, sondern ist jemand zu Fuß ohne Geld und mit einem Hund von Flensburg bis nach Berchtesgaden gelaufen und hat darüber ein Buch geschrieben, über die wie ein Mensch ohne Geld durch Kommunikation mit wie man mit anderen zusammenkommt, hat darüber geschrieben und es hat mich fasziniert und bei mir ist dann der Wunsch entstanden und ich habe ihn umgesetzt, dass ich zu Fuß von Büsum nach Köln gelaufen bin.
Wie weit ist das?
470 Kilometer.
Wow.
Aber der Unterschied war mit Geld, mit einer Kreditkarte und mit dem Smartphone. So, das war schon eine ganz andere Dimension, weil ich konnte immer mich auch dann entsprechend bewegen und wusste immer, wo ich war und habe vieles auch vorplanen können. Aber ich habe das zu Fuß, weil ich mental in Köln ankommen wollte. Ich wollte einfach diesen Weg mal zu Fuß gehen. Dann gibt es andere Bücher, Jochen Steffen, habe ich schon mal gesagt, ein ehemaliger SPD-Mensch aus Kiel, der aber auch Schriftsteller war, der hat Bücher geschrieben über den Werftarbeiter auf der Howaldswerk in Kiel, der auch das Arbeitsleben so dargestellt hat, wie ich das auch über meine Eltern, über mein Umfeld wahrgenommen habe. Mhm. Günter Wallraff war für mich auch jemand in der Zeit mit seinen Büchern prägend. Alles, die ganze Aufarbeitung der Bader-Meinhof-Komplex, also mehr in dieser politischen Ebene. Mhm. Biografien von Politikern und es gab leider sehr wenige Politikerinnen, aber die ihr Leben, warum sie in die Politik gegangen sind. Bei mir hat das auch verschiedene Anlässe gehabt, die auch mit meinem Beruf zu tun hatten. Ich habe im Vorgespräch gehört, Sie waren in Bruckdorf gegen das AKW. Ich war auch da.
Ja.
Ich war auf beiden Seiten gekämpft, aber als Polizeibeamter habe ich da auch zum erstmal erlebt, wie wichtig es ist, sich gerade zu machen und wie wichtig es ist, auch nicht sich zum politischen Instrument zu machen. Das, was auch heute ja viel in der Diskussion gerade aktuell mit Polizisten ihnen vorgeworfen wird, was nicht stimmt. Ich habe da eine völlig andere Wahrnehmung. Es gibt in jedem Beruf Menschen, die Fehler machen, die auch falsche Einstellungen haben. Aber einen ganzen Berufsstamm so zu entwickeln oder so zu beschreiben, das halte ich für falsch. Ich habe damals durch verschiedene Aktionen, durch erlebte Aktionen vor Ort, durch Übergriffe von Polizeibeamten, aber auch Übergriffe von Demonstranten für mich entschieden, ich muss mich politisch einbringen. Mhm. Und das alles kam zusammen. Die 70er und die ausgehenden 60er, 70er waren eine sehr politische Zeit. Mhm. Wir sind alle in der Schule schon politisiert worden. Mhm. Da haben wir aber, und Bücher waren immer wichtig. Wir haben auch noch die alten Meister gelesen und haben dann vieles daraus gelernt. Also für mich war es sehr wichtig und deswegen finde ich Lit Cologne einen wahnsinnig schönen Ansatz, der auch die nächste Generation hoffentlich wieder zum Lesen bringt.
Ne? Ja, das sind ja zwei Aspekte, die Sie genannt haben. Das eine ist tatsächlich auch so aufgrund meiner tatsächlich politischen Biografie mit 15 gegen das vor Schließung bedrohte Jugendzentrum in Leverkusen dann von Älteren angeregt, dann da Widerstand zu leisten, dann der Beginn dann direkt danach mit Maßnahmen gegen die Atomindustrie etc. Dann selber mit einem Professor, mit dem Lutz Metz aus Berlin, ein Buch zum Thema RWE und quasi, wie ist die Geschichte von 1898 bis zum damaligen Zeitpunkt, warum sind die dann auch im Atomgeschäft gewesen und was war in der Nazizeit und so weiter bis heute. Das hat mich ja immer sehr geprägt und ist bis heute auch ein Leitfaden, weswegen ich immer auch es wichtig fand, innerhalb der Lit Cologne, wo man ja denkt, ein Literaturfestival, immer diese politischen Aspekte zu beleuchten, weil ich finde, Kultur hat immer auch eine Verantwortung für Gesellschaft. Und dazu gehört eben auch ein quasi eine Bühne zu bieten, um über politische Sachverhalte zu diskutieren. Da wir nur 90 Minuten haben, machen wir das nicht so wie hart aber fair mit verschiedenen, sondern versuchen 90 Minuten in eine Richtung zu entwickeln und dann die Leute so weit anzuregen, dass sie dann hinten rausgehen und sagen, da beschäftige ich mich jetzt weiter mit. Ne? Und was das andere Thema angeht, unsere Jugend, wir haben ja direkt damals schon zu Beginn des Festivals haben wir gesagt, wir machen parallel auch ein Kinderprogramm, ein Kinder- und Jugendprogramm. Mhm. Das war damals ein klassisches Kinder- und Jugendprogramm, wo man mit Familie hingehen konnte an den Tagen, am Nachmittag oder am Wochenende. Das war 2001, aber durch die ganze Entwicklung in der Schule merkten wir schon schnell, die G8 verhindert vieles, weil die Kinder keine Zeit mehr haben, nachmittags zu gehen. Und dann haben wir den Spieß umgedreht und machen seit 17 Jahren, stark gefördert und unterstützt immer durch die Imhoff-Stiftung hier in Köln, die einen maßgeblichen Anteil daran hat, dass sich das so entwickeln konnte, haben wir das Thema Klassebuch ins Leben gerufen. Das wird jetzt von vielen anderen Festivals kopiert, was wir gut finden, weil eine gute Idee kann nicht oft genug transportiert werden.
Die muss verbreitet werden.
Und dieses Klassebuchthema ist eben ein höchst demokratisches Thema. Wenn mein Sohn zu Hause mit einem Buch konfrontiert wird, ist das fast ein Selbstläufer. Aber mit Familien, die andere Möglichkeiten haben, ne, die oder Alleinerziehende, die andere Möglichkeiten haben.
Oder keine Möglichkeiten.
Oder gar keine Möglichkeiten haben. Oder auch vielleicht die Stadtbücherei, wenn ein Kind Interesse zeigt, im Viertel ist vielleicht nicht mehr da, etc. Alles so verschiedene Hürden, die verhindern, dass Kinder den normalen automatischen Zugang zum Buch haben. Da haben wir dieses Instrument der Klassebuchlesung geschaffen, wo einfach jeder hin muss, in Anführungsstrichen. Ne? Ob man nun in den Zoo geht oder dann zu einer Lesung. Auf jeden Fall, alle gehen mit. Und alle werden damit konfrontiert. Der eine vielleicht dann nochmal zu Hause, der andere aber vielleicht, einer von 30 wird vielleicht dadurch motiviert, zum Buch zu greifen. Jetzt nicht mit dem pädagogischen Zeigefinger, sondern aus Interesse. Und wenn Sie das sehen morgens, ich habe mir oft die, obwohl das Festival oft bis 2, 3 Uhr in die Nacht geht mit den ganzen Treffen dann im Schokoladenmuseum legendär stattfinden, aber morgens ab 9.30 Uhr finden die Klassebuchlesungen statt und ich habe mir oft das angeschaut, weil wenn sie da reinkommen und die zum Beispiel Pubertierende sehen und da geht es dann um das Tagebuch der Anne Frank, eine Neuauflage, ein neuer Autor etc., dann der das interpretiert und das davon erzählt, Kind oder jugendgerecht. Und sie sehen dann die etwas anpubertierten Jugendlichen, die dann sagen, boah, Lesung, boah, nee, komm jetzt, oh Gott, so miteinander. Und dann kommen die raus und sagen erstmal gar nichts. Nicht so, da merkt man, die müssen ja nicht jubelnd wie bei einem FC-Spiel da rausgehen.
Die verarbeiten das erstmal, ne?
Ja, und man hat die erreicht. Ja. Mehr nicht. Was dann passiert, haben wir sowieso keine Kontrolle mehr, aber wenigstens den Impuls.
Den Impuls gesetzt. Das ist sehr wichtig. Sie haben jetzt gerade so Zeiträume, wie lange so ein Festival dauert und so. Eigentlich sind das ganze unter normalen Umständen das ganze Jahr mit dem Festival beschäftigt. Ne? Sie, wenn eins zu Ende ist, bereiten Sie das nächste vor. Wie kommt man nur über diese Zeit, über die lange Zeit und über den Erfolg an so hervorragende Schriftstellerinnen und Schriftsteller heran? Oder sind Sie da ständig auf der Welt unterwegs und versuchen die Leute direkt anzusprechen?
Nee. Also der Anfang war mit Sicherheit auch davon geprägt, dass der Werner Köhler, mein damaliger Partner, mit dem ich das erfunden habe, der, wie gesagt, bei der Meyerschen Geschäftsführer war. Das heißt, als Großbuchhandlungen hatten sie oft auch große Autoren zu Gast in den Buchhandlungen. Vor allen Dingen haben sie aber einen guten Kontakt zu den Buchverlagen gehabt. Und das hatte er und das brachte er mit ein. Und dann haben wir quasi, und die andere Kollegin, die von Anfang an dabei ist, Regina Schilling, die war bei Kiepenheuer lange Zeit in der Presseabteilung die Leiterin und hat sich dann selbstständig gemacht, ist dann zu uns gekommen unter anderem. Die kennen Sie vielleicht, hat letztes Jahr den vielfach preisgekrönten, wunderbaren Film gemacht, Coolen Kampfs Schuhe. Den haben Sie wahrscheinlich gesehen, ist ja unsere Generation betreffend. Sie hat aus ihrer Sicht, aus unserer Generation erzählt, aber über die Generation vorher, die Kriegsgeneration und so weiter. Also eine multitaskingfähige Kollegin, die Regina Schilling, die beides unter einen Hut kriegt, wahnsinnig erfolgreiche Dokumentarfilmerin zu sein und eben bei uns maßgeblich die Programmarbeit mitzubestimmen. Diese beiden Komponenten haben wesentlich dazu beigetragen, dass wir von vornherein ein super Standing bei den Verlagen hatten, die unsere Idee toll fanden und damit natürlich den Autoren auch gesagt haben, hier, da musst du hin.
Da musst du hin, ja.
Und wer einmal bei uns war, hat den Unterschied gemerkt und
der kommt wieder.
Der kommt wieder.
Ja. Das nimmt eine viel Zeit in Anspruch. Sie haben auch eben über diese Kindersachen, die Neuentwicklung, die haben wir, glaube ich, noch andere Ideen, die Sie in Zukunft, wenn es wieder hoffentlich normal wird, umsetzen. Das heißt, es wird nicht weniger. Was machen Sie eigentlich, wenn Sie nicht mit der Lit-Cologne zu tun haben? Gibt es noch irgendwas daneben? Haben Sie noch irgendein Hobby? Sie haben Familie, Sie haben gesagt, Kind, Kinder. Was machen Sie sonst noch? Also was lesen Sie den ganzen Tag Bücher? Oder?
Genau. Na, das Lesen ist ja verteilt. Das Lesen ist ja auch tagsüber, wenn die Manuskripte kommen zur Prüfung. Ne? Das ist ja das Besondere im Übrigen bei der Lit-Cologne. Im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Festivals, deren Arbeit wir kennen und alles gut, dass es die gibt, aber die machen eine andere Form der Programmarbeit. Wir sitzen da mit 6, 7 Menschen an einem Tisch. Und wenn Sie jetzt dabei wären und sagen, ich habe jetzt das Manuskript von dem und dem gelesen, großer Autor, hat auch verkauft und so weiter, das hat mir aber nicht gefallen. Dann gibt es, wenn es wirklich ein großer Autor ist, gibt es dann noch einen zweiten, der sagt, okay, ich lese auch mal
Meinung.
Eine zweite Meinung. Und mal so einen großen Autor einfach so mal abzulehnen, das ist auch Quatsch. Und wenn die zweite Meinung dann aber das bestätigt, dann werden wir diesen Autor nicht nehmen. Obwohl wir wüssten, ausverkauftes Haus, tolles. Also
Sie achten auf Qualität.
Wir achten auf unsere Auswahl, subjektive Auswahl. Das mag dann so sein, dass Sie dann sagen, mir hat das aber gefallen, wenn es dann rauskommt, das Buch. Ne? Das ist rein subjektiv.
Das ist die Freiheit, die Sie haben, weil Sie bestimmen, was da jetzt als Programm ist.
Und selbst eine Volontärin, wo man denkt, bei anderen geht die nur zum Kopierer, bei uns ist sie Teil des Programmteams. Und wenn sie einen Vorschlag hat und sie kann das konsistent begründen und sagen, warum, und sie brennt dafür, dann hat das eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es dann im Programm sich wiederfindet. Und interessant ist dann zu sehen, dass es von den Menschen Menschen tatsächlich dann genommen wird, obwohl vielleicht der Autor, die Autorin gar nicht so bekannt ist. Also was ich sonst mache, ist natürlich viel davon von geprägt, von dem, was ich da beruflich tue. Aber ich achte schon sehr darauf, meinen großen Freundeskreis immer wieder
zu pflegen,
natürlich mit der Familie Zeit zu verbringen, die Leidenschaft mit Fußball ist geblieben, sowohl als Besucher wie auch als Aktiver.
Und das haben Sie vorhin in Leverkusen gesagt. Ich hoffe nicht, dass Sie Leverkusen-Fan sind, oder sind Sie doch in...
Naja, sagen wir so, ich bin Fußball-Fan. Ich bin der Fan des ersten FC Köln, danke. Natürlich auch solidarisch im Bereich jetzt, der genauso wie die Menschen bei uns solidarisch waren, ihre Karten nicht zurückgegeben haben. Gibt es auch Formen der Unterstützung für den ersten FC Köln, die ich deshalb gerne wahrgenommen habe, weil Alexander Werle und seine Kollegen haben das wirklich in einer Form kommunikativ super hingebracht. Mit Erklärung, mit Hinweis, du kannst das machen, jenes machen, an soziale Projekte teilweise spenden und so weiter. Mhm. Das war also so ein größerer Wurf, nicht einfach, ja, hier komm, ich muss...
Die haben sich Mühe gemacht.
Das muss gutiert werden und insofern das. Mit Leverkusen ist eine ganz eigene Geschichte. Die Eltern, beide Kölner und das naheliegende Krankenhaus aus Delbrück, Dünnwald, war dann eben Leverkusen-Schlebusch. Deswegen steht in meinem Pass Leverkusen-Schlebusch.
Ja, ist ja nichts Schlimmes, ich will jetzt keinen...
Nein, gar nicht. Nein. Und ich bin ja dann auch, nachdem ich, als ich 4 war, sind wir dann nach Leverkusen gezogen, weil da eine größere Wohnung war. Und Leverkusen hat mich politisiert. Mhm. In Köln wäre ich vielleicht gar nicht so politisiert worden, weil man hatte da den großen Bruder Bayer, der uns an allen Ecken und Enden gestört hat. Da konnte man ja vieles ausprobieren, an Widerstand und an Diskussionsforen, die wir entwickelt haben. Wir haben damals die Dünnsäureblockade gemacht. Gegen die Einleitung der Dünnsäure in die Nordsee. Und da wurde ja beladen da an der Anlegestelle in Leverkusen. Das war im Übrigen ja dann die spätere Begründung von Greenpeace in Deutschland bei der zweiten Aktion, die wir da gemacht haben. Und dann daraus folgend viele weitere Aktionen. 1983 haben wir in einer schönen Aktion gegen den sauren Regen demonstriert. Im Braunkohlengebiet in Frömmersdorf haben wir den Schornstein besetzt. Und zwar nicht wir Männer, sondern damals schon haben wir versucht, darauf zu achten. Werden wir nicht machen, so als Marlboro-Aktion von irgendwelchen coolen Jungs, sondern da waren nur Frauen oben, damals schon.
Die waren mutiger, oder?
Die waren erstens mutiger, zweitens, die waren halt Teil unserer Gruppe und die Männer sind ja oft die Ersten, die dann schnippen und sagen, oh toll, und da kommen wir in die Medien, oh ja, ja. Nee, bewusst das damals schon zurückgenommen und gesagt, nee, wir sind diejenigen, die Backup sind und wenn die Polizei kommt, kann man erstmal uns verhaften und so.
Naja, gut, verhaften, sie werden vielleicht ein bisschen Ärger bekommen haben, aber das ist demokratischer Widerstand, solange keine Gewalt. Also wenn in dem Moment, wo Kolleginnen und Kollegen, und ich kann Ihnen versichern, dass viele der Polizisten, die ich bei solchen Einsätzen erlebt habe, sind auch sehr nachdenklich und sehr reflektierend über die Art und Weise, wie man politisch dort vielleicht eingesetzt wird. Also ich kann das selber für diese Anti-Atomkraft-Geschichten sagen. 30 Jahre später hat unser damaliger Hundertschaftsführer uns in einer Rede gesagt, also er wollte sich bei uns entschuldigen, weil man uns politisch missbraucht hat. Also das als junge Polizisten, damals waren es nur Jungs, da gab es noch keine Frauen bei der Polizei. Und man hat uns wirklich damals für solche Aktionen eingesetzt. Und das ist einfach nicht richtig. Aber der Widerstand gegen, solange er demokratisch legitimiert ist, solange er gewaltfrei ist, und das diesen Begriff, da lege ich sehr viel Wert drauf, kann ich das nachvollziehen. Und ich glaube, dann unterliegt das auch einem Schutz auch von Polizisten und dass sie dafür sorgen, dass solche Sachen möglich sind.
Absolut.
Und das muss so sein, weil dadurch auch viele Sachen verändert worden sind. Ich habe selber mal eine Bürgerinitiative gegen vergifteten Hamburger Hafenschlick gegründet. Der sollte bei uns nicht in einer Braunkohlengrube, sondern in einer Kreidegrube, weil wir haben ein Zementwerk bei uns in der Nähe gehabt und das ist immer noch da. Und da sollte dieser Vergiftete, der also nachweislich alle möglichen Formen von Schwermetall und allem, der sollte dort verklappt werden, damit der Hamburger Hafen vertiefe. Das hat zum Glück nie stattgefunden und da haben wir uns auch gewehrt. Und da war ich schon Polizeibeamter und das ist mir auch nicht zum Nachteil gereicht, sondern ich habe im Grunde immer Wert darauf gelegt, man muss demokratisch Gesicht zeigen. Und wenn das jemand macht, dann unterstütze ich das auch in jeder Form. Auch gegen Rassismus, gegen Rechts. Das sind gerade in Köln ja Sachen. Ich habe hier bei Köln stellt sich quer sehr lange mitgearbeiten dürfen. Und solange alles gewaltfrei ist und man klar sagt, wogegen man ist und mit welchen Mitteln, dann bin ich an der Seite der Leute. Definitiv.
Ja, und sonst vergisst man ja auch, dass derjenige trotzdem er dann vielleicht eine Uniform an hat und bestimmte Aufgaben zu erfüllen hat, dass dahinter ein Mensch ist, der, wie Sie in Ihrer Biografie ja auch erzählen können, der andere Dinge im Kopf hat, als jetzt da nur zu stehen, irgendwas blödsinnig zu verteidigen. Ne? Das vergisst man ja oft nur, weil derjenige ein Dings hat. Das war für uns, wenn ich da für unsere ganze Initiative sprechen kann, das war für uns immer maßgeblich ziviler Ungehorsam, natürlich auch dann dabei Blockaden sich wegtragen lassen, ohne Widerstand, einfach um Zeichen zu setzen, weil die natürlich empfindet man die Allmacht des Staates immer als so groß, dass man natürlich Mittel suchen muss, wie. Mhm. Und wir haben selber erlebt in der Initiative, dass da einige radikale Kräfte waren, die uns zu anderen Dingen aufgefordert haben. Und zwei von den dreien entpuppten sich später als Provokateure des Verfassungsschutzes. Das gibt's ja auch. Ne? Ja,
das haben wir ja bei NSU erlebt.
Genau,
und
bei
bei diesen ganzen, oder bei der Frage des NPD-Verbotes. Da war es ja so, dass mein damaliger Minister, Hans-Peter Bull, in der Bundesdatenschutzbeauftragte vorher war, der nach seiner aktiven Zeit dann den ersten Prozess mit vor dem Bundesverfassungsgericht zum NPD-Verbot. Und das war für ihn dann traumatisch, das Ergebnis, dass sich dann rausstellte, dass fast alle Leitungskader der NPD in irgendeinem Verfassungsschutz unterwegs waren. Und damit war das Verbot hinfällig, ja, um es mal so platt kurz berichtet. Und das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht der Demokratie. Und das ist etwas, wo wir auch viel drüber gesprochen haben und er gesagt, das kann so nicht sein. Mhm. Also man natürlich haben Verfassungsschützer und Polizisten haben unterschiedliche Aufgaben und Verfassungsschutz muss auch in solche Bereiche hineingehen, aber wenn sie aus der beobachtenden Rolle in eine möglicherweise aktive Rolle, ich will da niemand was, das sind nicht die direkten Mitarbeiter, aber es sind dann die Geführten, das sind diejenigen, die man als Vertrauensleute nimmt. Da sind einige dabei, die es einfach missbraucht haben und die und das ist etwas, das kann man auch schwer vermitteln und da muss man was gegen tun. Das haben wir versucht auch mit den NSU-Handlungsempfehlungen. Wir haben mit einer breiten parlamentarischen Mehrheit versucht, dort andere Wege reinzubringen, andere Ergebnisse zu machen. Und da warten wir teilweise noch auf die Umsetzung. Und das ist etwas, was auch ein schwieriger Prozess ist. Ja, und ja, diese ganze politische Geschichte ist unwahrscheinlich wichtig. Sie haben gerade vorhin gesagt, in der Uniform steckt ein Mensch. Das ist übrigens eine ganz große Kampagne der Gewerkschaft der Polizei im Moment, zu sagen, Leute, da ist ein Mensch dahinter. Das sind Menschen, die Frauen und Männer, die genauso demokratisch erzogen sind. Und das ist mir so wichtig, der Unterschied zu den Geschichten, die in Amerika jetzt laufen, ist, wir haben eine andere Polizei, wir haben eine demokratische Polizei und wir haben die Möglichkeit, dort auch Einfluss zu nehmen und auch wenn wir erkennen, dass Tendenzen sich verfestigen sollten oder dass bestimmte Sachen Menschen dort wirklich fehlen, dann haben wir die Möglichkeit, das auch anders zu machen. Wir haben gut ausgebildete Polizisten und Polizistinnen. Das hat Amerika nicht. Das haben andere Länder nicht. Ich bin viel in Südamerika unterwegs gewesen. Es gibt ich kenne kaum außerhalb von Europa irgendwelche demokratischen Polizeien. Und das ist etwas, wo wir dran arbeiten müssen, wo wir auch gucken müssen, dass wir vielleicht auch über Literatur, über Kunst, über Vermittlung da mal Botschaften rüberbringen. Ne?
Ikonografisch ist doch dieses wunderbare Bild hier von der Deutzer Werft mit den Polizisten, die knien.
Ja.
Da lese ich das heute nochmal in der Zeitung.
Es gibt eine Gruppe im Landtag, die das kritisiert.
Die das kritisiert, weil die auch die AfD das instrumentalisiert und so weiter. Gut, man soll wirklich nicht so viel, also für die Bedeutung der AfD wird da viel zu viel drüber berichtet, viel zu viel aufgebauscht, was die für einen Schwachsinn erzählen. Lass sie ihren Schwachsinn erzählen und da, wo es wichtig ist, ist demokratisch mit ihnen auseinandersetzen. Aber nicht jedes Ding
über jedes Stöckchen springen.
Das auf keinen Fall. Noch interessanter fand ich doch von einem der Veranstalter dieses Reflexartige, dass er das versucht hat zu relativieren. Ja, dies ist doch, muss man doch so sehen und so sehen. Nein, geile Aktion, Punkt. und auch nicht mehr dahinter. Yeah. Das war eine Aktion von Leuten, die sich genau wie in London die schwarzen Demonstrationsteilnehmer, die einen mutmaßlichen Rassisten weggetragen haben, sonst wäre der vielleicht totgeprügelt worden. Mhm. Das sind hochmenschliche Gesten, die gar nicht hoch genug bewertet werden können. Und davon müssen wir ja wegkommen. Ich kenne es ja auch aus der Kulturpolitik. Man macht was und als Reflex kriegt man immer was. Und Reflexe abstellen. Heute ist die Zeit nicht dafür da. Wir müssen nachdenken. Wir müssen gucken, wo ist die neue Orientierung? Wie geht es weiter jetzt mit dieser außergewöhnlichen Krise, die wir alle jetzt durchlebt? Es ist noch nicht durch, aber wir mussten mit so viel Neuem zurechtkommen. Und da kann man doch nicht reflexartig immer so weitermachen. Nein, die Birne einschalten, das Herz einschalten, den Bauch einschalten und dann zu Entscheidungen kommen, zu sagen, ich muss darüber noch mal ganz anders reflektieren.
Da fällt mir sofort das Buch an, die Entdeckung der Langsamkeit.
Zum Beispiel.
Das habe ich auch mal geschenkt bekommen und habe danach auch...
Hochaktuell.
Hochaktuell.
Also man redet alles über die Pest, die man jetzt lesen muss. Camus, klar, auch. Mhm. Aber auch das Buch, ja.
Ja, aber ich finde das einen sehr wichtigen Hinweis. Das trifft auch viele meiner politischen Ideen so. Wenn Sie mal so Innenpolitik wieder zurück zur Polizei oder so. Wir haben immer reflexartig, wir reagieren auf die Silvesternacht richtigerweise. Wir reagieren auf große Verwerfungen. Aber mit der Frage nach härteren Strafen, mit der Frage nach sofortigen Lösungen. Es gibt nicht für alles in dieser komplexen Welt sofort eine Lösung. Und wir brauchen mal wieder ein bisschen, ja, klassisch gesagt, Ruhe und Menschen, die in Ruhe nachdenken die dann kommen. Also wir brauchen so Brainpools. Und so. Ich habe über Schleswig-Holstein erzählt am Anfang, Björn Engholm, der ja auch eine künstlerische Ader hatte und der hat Politik und Kultur sehr zusammengebunden, war auch für mich prägend, hat eine Denkfabrik eingerichtet. Und da war Rühmkorff und andere dabei. Da waren Künstler dabei, da waren auch Techniker, Wissenschaftler dabei. Die Wissenschaftler haben ja zum Glück, glaube ich, so jetzt in der Krise mal ein bisschen wieder Oberwasser, dass man auf sie hört und nicht nur bei Google guckt, was Herr Trump gesagt hat oder so. Jedenfalls hat Björn Engholm damals Politikfelder von verschiedenen Sachen beleuchten lassen. Von Kulturmenschen, von Wissenschaftlern, aber auch von Politikern, von europäischen Leuten, wirklich Denkern. Und diese Denkfabrik war ein wichtiger Punkt für langfristige Entscheidungen. Zum Beispiel den Gedanken nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, den Hanse-Gedanken. Also das Köln ist ja auch eine Hansestadt. So dieses verbindende Netzwerk, nicht nur im wirtschaftlichen, sondern auch im kulturellen. Wir haben von Schleswig-Holstein aus auf seine Veranlassung in vielen baltischen Staaten sogenannte Kulturinstitute eröffnet, also die Hanse-Office. So, und ich war bei zweien bei der Eröffnung dabei. Das war schon prägend auch für diese jungen Staaten. Die haben ja gedürstet danach, dass man neben der wirtschaftlichen Hilfe auch wieder eine eigene Identität entwickeln kann. Und wo gehören wir eigentlich hin? In das Haus von Europa, in den großen Ostseeraum. Also diese Sachen, die entwickelt man nicht in 2 Sekunden oder die entwickelt man nicht nach einem Anschlag, sondern die muss man langfristig mit vielen vorbereiten. Ja. Und die Zeit brauchen wir in der Politik.
Ja, und da fand ich ja in früheren Zeiten die Sozialdemokratie auch federführend. Willy Brandt, die Nähe zu den Autoren. Günter Grass.
Einer meiner Nachbarn, 10 Kilometer von mir entfernt gewohnt, in Wirbelsfleet. Die Wirbelsfleeter Gespräche, das war so ein Punkt.
Ja, und viele andere Intellektuelle, die sich dann eben diesen Prozessen auch gewidmet haben. Da war fand ich die Sozialdemokratie immer stark. Weil da bestimmte Scheuklappen nicht waren und weil man auch merkte, Stichwort Engholm, er hatte ja auch was davon. Mhm. Jetzt gar nicht aus Kalkül gedacht, sondern aber im Nachhinein betrachtet, war das auf ihn einzahlend. Und das ist so ein bisschen, finde ich, in der Kultur verloren gegangen. Es gibt so die Grünen, die so eine Kulturnähe, also wir haben ja des Öfteren bei uns auch den Robert Habeck zu Gast, weil der aber den haben wir als selbstständigen Denker da. Wir laden keinen ein, weil er in der Partei ist. Weil ich war noch nie in der Partei.
Ich kenne Robert auch aus Schleswig-Holstein schon.
Ja, denke ich mir. Ja, und das ist einfach ein satisfaktionsfähiger, offener Denker, der sich auch jetzt in diesem März hätten wir ihn kombiniert mit Ingo Schulze, der Autor aus Berlin, der ein Buch geschrieben hat, Die rechtschaffenden Mörder, ist leider komplett untergegangen durch den Wegfall von uns, von Leipziger Buchmesse und so weiter. Das ist ein Buch über einen Antiquar, der in der DDR also sich entwickelt, groß wird und dann kommt die Wende und wie er damit nicht zurechtkommt und eigentlich immer mehr rechtes Gedankengut in sich vereint und mit anderen Rechtsdenkenden zusammenkommt. Ein wahnsinnig gutes literarisches Werk, aber eben auch politisch sehr profund. Und da stellt Robert Habeck sich beispielsweise direkt zur Verfügung und will da diskutieren, wo das herkommt, wo das hingeht. Und dann wäre mit Sicherheit auch diese NSU-Thematik mit reingekommen. Und das fehlt mir ein bisschen bei der aktuellen Politik, dass da viel mehr Schnittstellen sind, ne? Dass man in der Politik merkt, da mischt sich einer ein.
Martin Schulze ist auch Buchhändler und hat Schulze hat ja auch viel, sogar beim literarischen Quartett habe ich ihn mal gesehen. Es gibt solche Leute, gibt's ja auch bei anderen demokratischen Parteien. Aber ich glaube, wir brauchen wirklich diese enge Verbindung zwischen Kultur und Politik. Ja. Ich sage so Kultur, Sport und Politik, weil ich auch Kultur und Sport als eine Einheit sehe. Ich möchte nicht diesen ständigen Kulturkampf, wenn es um Haushalt geht, wenn man ganz profan mal wieder runtergeht, also dass der Sporthaushalt dann angepasst wird an den Kulturhaushalt.
Genau. Noch schlimmer das Soziale.
Ja, das gehört alles dazu. Ja. Und ich glaube auch, dass wir jetzt nicht wieder verfallen dürfen in so nach Corona. Jetzt müssen wir überall alles sparen. Mhm. Also wir haben sowieso einen wahnsinnigen Aderlass vermutlich, gerade in der Kulturszene. Also wenn sich da jetzt nicht gewaltig was tut, also was wir jetzt im Moment hier in Köln hören, dass viele Betriebe, Veranstalter, Veranstaltungsstätten erhebliche Schwierigkeiten haben, dann dürfen wir das nicht nur auch noch durch Kürzungen in diesen Bereichen vielleicht danach noch verstärken. Also da müssen wir alle miteinander aufpassen.
Also unsere aktuelle Oberbürgermeisterin ist da tatsächlich eine Ausnahme. Die macht das ganz gut in dem Bereich, was ich erlebe.
Damit wird auch deutlich, dass Sie das hier offen sagen können, dass wir offen über sowas reden.
Es ist einfach so. Genau. Sie ist ja parteilos. Sie ist jetzt ihre Gegenkandidat oder eine Mitbewerberin. Und ist es so, in so einer Krisenzeit müsste es ja eigentlich eine viel größere Verschrankung geben. Nicht nur was uns angeht, sondern allgemein die Kultur. Und die viertgrößte Stadt Deutschlands hat quasi keinen Vertreter, keine Vertreterin der Kultur. Das muss die Oberbürgermeisterin in dem Fall mitmachen, was ja viel zu viel ist. Oder in dem Fall auch die Stadtkämmerin macht auch eine gute Arbeit in dem Zusammenhang. Ich glaube, wir haben sogar eine Dezernentin dafür, für Kultur. Ich habe es zumindest nachgelesen, dass es das gibt. Seit März, die Litkolonen, jetzt wenn man das mal als Zeichen nimmt, dass dann alle wussten, oh, jetzt passiert was ganz Furchtbares. Am 10. März haben wir die Litkolonen abgesagt. Wir haben jetzt Juni. Haben Sie irgendwo aus dem Bereich der Kultur eine relevante Vertreter gehört? Nein, haben sie nicht. Und das ist was, woran diese viertgrößte Stadt Deutschlands tatsächlich massiv krankt. Wir haben ein großes Kultur-Performance-Problem. Das, was da passiert, ist allemal gut. Das, was Stefan Bachmann in Mülheim machen muss im Interim, alles gut. Ne? So, wir müssen gucken, was passiert da mit den neuen Häusern, wenn die tatsächlich irgendwann 2076 mal fertig werden oder dann doch abgerissen werden und man baut im Rechtsrheinischen neu. Ich wäre dafür, dass man das tatsächlich nochmal jetzt gerade nach Corona nochmal neu diskutiert. Aber das ist eine ganz andere Frage.
Ich habe das auch schon hier an diesem Rahmen und auch in anderen Rahmen deutlich gesagt. Wenn ich in diese Funktion komme, dann will ich eine Klärung haben. Also es muss klar sein, ob man das überhaupt weiter bauen kann. Das habe ich schon ein paar Mal so auch klar formuliert und da bleibe ich auch bei. Und das, was da an 870 oder fast 900 Millionen jetzt da drin ist, das kann so nicht weitergehen, weil das fehlt uns an allen anderen Ecken. Und ein Neubau einer modernen Oper, darüber kann man und muss man dann diskutieren. Aber weiterhin zu versuchen, wenn man vielleicht ganz klare Signale hat, dass es nicht geht, in einen 50er Jahre denkmalgeschützten Bau eine Technik von 2020 einzubauen. Klimaschutz, Digitalisierung, Abluft und Randvorschriften. Das ist eine Sache, das kann ich nicht verstehen. Ich habe nicht den Zugang im Moment zu all diesen Akten, aber das wäre eine der Aufgaben, die man sofort nehmen müsste. Und Sie haben sie jetzt gelobt, das lasse ich jetzt mal so stehen, das ist auch Ihr gutes Recht, das kann man auch so sehen. Aber Sie haben da im zweiten Satz auch deutlich aufgezeigt, weshalb das so ist, weil es fehlen die Strukturen. Ja. Es fehlt die Verantwortung. Ja. Das ist aber auch eine Aufgabe des oder der Oberbürgermeisterin zu sagen, ich kann das jetzt nicht alles alleine machen, das ist zwar, ich sage immer, es ist für mich Chefsache, das heißt aber nicht, dass ich das dann mache, sondern es muss eine Verantwortlichkeit und eine Struktur dahinter stecken. Und die muss weit über das Denken einer einzelnen Kasten, einer Zuständigkeit hinausgehen. Kultur ist eine Querschnittsaufgabe. Das muss in allen Dezernaten gespielt werden und man muss auch eine andere Philosophie vielleicht entwickeln. Man kann mal eine gute Dezernentin, einen guten Dezernent, eine schlechte Dezernentin, das will ich überhaupt nicht beurteilen. Aber es kann nicht nur an dieser einen Person liegen. Es muss auch der Spirit muss da sein. Es muss das Gefühl da sein, wie man damit umgeht. Und das muss die viertgrößte Stadt muss das hinkriegen. Wir sind ein Leuchtturm, Sie haben Leuchtturmprojekte, Sie haben ein Leuchtturmprojekt. Und das muss unterstützt werden durch breite Kulturarbeit und politische Unterstützung.
Das ist, stimme ich Ihnen komplett zu. Nur auf der anderen Seite, ich hab den Namen leider vergessen, weil ich damit nie direkt zu tun hatte. Ich habe das immer nur von außen verfolgt. 15 Jahre lang gab es einen Kulturdezernenten in München. Sozialdemokrat, kam aus dem Ruhrgebiet. Und als er geholt wurde, gab es natürlich die größten Widerstände. Was will jemand aus der in Anführungsstrichen Provinz, also Ruhrgebiet, hier bei uns, quasi im Königreich? Ja. Das darf doch nicht sein. Und die heilige Kultur, was wird der machen? Der ist nach 15 Jahren, ist er quasi Ende des letzten Jahres auf der Sänfte weggetragen worden mit Begeisterungsstürmen. Da gibt es so einen kleinen Widerspruch. Klar, ein Stadtoberhaupt, gerade von so einer Riesenstadt, hat bestimmte Aufgaben, wo er Verwaltung noch mehr modernisiert, straffe Reformen da einführt und so. Aber er muss sich darauf verlassen, dass jeder in seinem Bereich, jeder Dezernent, und deswegen habe ich das Münchner Beispiel gebracht, für sich leuchtet und Sachen voranbringt mit allem und vielleicht auch mal aneckt.
Klare Kante fahren, man muss...
Museum in München, die Diskussionen darum, neue Besetzung von Intendanzen hier und da und dort. Man, entweder wurstelt man weiter oder man hat ein klares Konzept. Und das geht eben weiter darüber hinaus, welches Konzept man als Oberbürgermeister hat, sondern eben, was mache ich mit den Dezernenten, wie stärke ich die, was gebe ich denen mit und so. Aber so habe ich Sie verstanden.
Ja, danke auch für diesen Input. Ich finde das sehr wichtig. Für mich ist immer die Verantwortlichkeit herzustellen. Und Sie haben jetzt eben bei dem Münchner Kollegen darauf hingewiesen, dass er aus dem Ruhrgebiet kam. Jetzt gestatten Sie mir, ich habe das Gefühl, dass in Köln es manchmal sehr gut ist, wenn Leute von außen kommen.
Perfekt. Rheinenergiechef Dieter Steinkamp kommt aus dem Ruhrgebiet. Ja. Der ausgeschiedene Sparkassenchef, der die Sparkasse aus der Krise geführt hat, kam aus dem Ruhrgebiet. Die Leute, die hier tatsächlich relevante Arbeit machen, kommen.
Gut. Tatsächlich. Ich werde nicht nochmal darauf hinweisen, dass ich auf Schleswig-Holstein komme, aber vielleicht hilft das ja. Nee. Ja, Herr Ostenowski, vielen Dank. Haben Sie jetzt noch irgendwelche Themen, die Sie jetzt in diesem Format, wollen Sie mich irgendwas fragen?
Ja, ich könnte Sie noch fragen, Sie sind ja jetzt so kulturbegeistert an die Sache auch rangegangen und als sind ja nicht nur Lit-Cologne-Besucher, sondern ich denke, Sie haben ein allgemeines Interesse. Für mich persönlich ist es immer eine interessante Frage, gerade im Bereich der Kulturpolitik kann man so viel richtig machen, so viel punkten. Wie da Ihre konkrete Vorstellung ist, wie Sie quasi sowas angehen wollen?
Erstmal müssen wir uns, glaube ich, die Situation bei Corona angucken. Das habe ich eben schon mal gesagt. Wir müssen im Moment aufpassen, dass uns das, was wir haben, in dieser Stadt nicht kaputt geht. Also die breite Kultur. Wir brauchen eine breite, freie Szene. Ja. Wir brauchen bei der Veränderung von Stadtteilen, also nehmen wir mal Ehrenfeld jetzt. Ne? Ehrenfeld entwickelt sich zu einem Hotspot von städtebaulicher Entwicklung, aber auf Kosten der freien Kulturszene, weil viele Clubs jetzt zumachen. Wir müssen Situationen herstellen, oder wenn ich höre, das E-Werk ist in Gefahr oder das die Kantine in Neusser Straße oder auch kleine Theater. Ich habe selber eine enge Verbindung zur Volksbühne über die Gewerkschaften, die jetzt darum kämpfen, oder diese Vielfalt von künstlerischen Aktivitäten oder solche Sachen, wie Sie das machen. Wir müssen im Moment gewaltig aufpassen und ich muss die Stimme dafür erheben, dass das so bleibt und dass wir dafür Mittel zur Verfügung stellen, und zwar nicht nur aus dem städtischen Haushalt. Die Stadt, also ein Oberbürgermeister, das wiederhole ich immer gerne wieder, in vielen politischen Feldern muss viel nach Düsseldorf. Wir müssen viel mit den Leuten, die auf Landesebene damit in Verbindung sind. Wir müssen auch mit Berlin reden. Wir sind halt die viertgrößte Stadt. Wir wir sind nicht die kleine Stadt im Bergischen oder irgendwo oder die jetzt sich vielleicht alleine helfen kann. Wir brauchen bei den ganzen Mitteln, bei den Initiativen, bei der Vielfalt, die diese Stadt ausmacht, brauchen wir Unterstützung. Und die muss man sich holen. Also Bestandssicherung. In Ruhe entwickeln, wie die nächsten 10, 20 Jahre aussehen können. Wir müssen bestimmte Baustellen entscheiden. Wir müssen einfach wirklich mal sagen, wo wollen wir hin? Also mit der Oper, das habe ich vorhin gesagt. Aber auch die Frage, welche Formen von Unterstützungsmaßnahmen, wenn Menschen sie wollen. Ich habe bei Ihnen verstanden, sie brauchen es unter normalen Umständen nicht. Sie müssen alleine klarkommen. Jetzt brauchen sie das. Aber in so einer Situation muss auch dann Land und Bund und Stadt nicht nur sofort.
Da ist wichtig, da finde ich einen entscheidenden Satz, den Sie gesagt haben. Da muss man quasi oft in Düsseldorf sein, aber auch einen Kontakt nach Berlin haben.
Also das ist etwas, das habe ich auch schon mehrfach gesagt. Ich kann es nicht verstehen. Aus meiner Zeit aus Kiel im Ministerium für Kommunales, Sport und Inneres. Wir waren für Stadtentwicklung zuständig. Das heißt, die Bürgermeister aus Flensburg, aus Kiel und aus Lübeck, also keine großen Städte, aber wichtige Städte im Norden, waren zweimal die Woche, übertrieben gesagt, bei uns im Ministerium. Das waren kurze Wege. Ich meine, Düsseldorf ist von Köln auch nicht weit weg. Und haben praktisch bei den Ministern und bei den zuständigen Fachleuten am Schreibtisch gesessen und haben gesagt, was könnt ihr für Lübeck tun? Was könnt ihr für die Entwicklung des Schleswig-Holstein-Musikfestivals tun? Das war in der Zeit, wo wir da unterwegs waren. Die waren ständig präsent und ich erwarte und ich würde es oder ich lebe es so, ich würde regelmäßig in die verbotene Stadt fahren und sagen, was könnt ihr für Köln tun? Was könnt ihr mit Köln zusammen machen? Wir haben folgende Idee, wir haben folgende Macher, wir haben folgende Projekte und wie kann man das unterstützen? Und die Kommunikation erlebe ich so nicht. Und Berlin ist auch ein wichtiger Punkt, aber auch Brüssel. Ja, Europa, wir sind in der Mitte von Europa. Wir haben Verbindung, wir sind schnell mit dem Thalys in Brüssel. Und das müssen wir viel mehr leben. Also diese Friktionen, die es jetzt durch Corona im europäischen Zusammenhalt gegeben hat, die müssen wir schleunigst auch über kulturelle Maßnahmen ausgleichen. Wir müssen wieder die italienischen Künstler, die französischen Künstler, die müssen hierher kommen. Wir müssen das wieder erleben, was Europa eigentlich bedeutet. Und dann unsere 25 Städtepartnerschaften. Wir haben das Potenzial. Wir können viel damit Kultur machen. Goethe-Institute, alles Mögliche. Wir waren in Rio, haben wir mit dem Goethe-Institut viel gemacht. Es gibt viele Jugendprojekte, es gibt kulturelle Projekte, es gibt Musikprojekte. Die Tochter meiner Cousine ist einer der bekanntesten Sängerinnen in Brasilien. Ich würde mich mal freuen, wenn sie mal hierher kommt. Die hat auch schon an der Volksbühne in Berlin an einem brasilianischen Stück mitgespielt. Nein. Ja, also es gibt so Sachen, da können wir uns aber bei
drüber unterhalten. Weil ich habe ja auch eine brasilianische Geschichte in meiner Biografie.
Also ich glaube, wir müssen uns nochmal treffen. Genau. Wir müssen nochmal miteinander reden, weil es gibt viele Themen und mir hat das wirklich Spaß gemacht.
Ja, mir auch.
Sie sind der vierte Gast jetzt in dieser Reihe und ich finde es total toll, dass Menschen bereit sind, sich so auszutauschen und auch Ideen und auch kritische Sachen zu sagen, etwas über ihre eigene Person zu sagen. Also ich lerne aus jedem dieser Gespräche etwas, freue mich darüber und hoffe, dass wir uns vielleicht mal in diesem Format wiedersehen, auf jeden Fall aber in Köln. Vielen Dank.
Alles Gute.
Danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Anregungen, Feedback und Themenvorschläge sind übrigens jederzeit herzlich willkommen. Macht's gut und bleibt gesund.